gesagt noch nicht. Und das Letzte wäre dann, ich will, wie ich in der letzten Woche angefangen habe, etwas zusammenfassen, worüber wir gesprochen haben. Ich würde mich freuen, wenn Sie sich mutig meldeten und wir so eine Art Diskussion daraus machen könnten. Denn da kann man am besten irgendwelche Zweifel oder Proteste und so weiter unterbringen. Ja? Also, ich versuche es mal und Sie können sich melden, auch jetzt schon, wenn Sie noch was haben von der letzten Stunde, Vorlesung oder so. Wenn Sie sich erinnern, habe ich die Welt, in der wir leben, dreigeteilt. Und das ist mir sehr wichtig als Grundlage für das, was danach dann kommen wird. Dreigeteilt heißt, zunächst einmal wäre da die Mikroebene, die Ebene der Mikrophysik im Prinzip, die eigentlich die bestimmende Ebene ist für, ja, wir können sagen, für dieses Universum. Dort ablaufenden Prozesse sind allerdings für den Menschen nicht erkennbar, es sei denn, er habe bestimmte technische Hilfsmittel inzwischen entwickelt, um Mikrophysik betreiben zu können. Das eigentlich Wesentliche also, auch für den Menschen, für die Existenz des Menschen Wesentliche, ist ihm nicht zugänglich, ohne weiteres. Und allmählich wird es von der Wissenschaft teilweise wenigstens erschlossen. Die Welt, in der der Mensch lebt, in der er glaubt, er habe die Realität vor sich, die nennt man nicht Mikroebene, sondern Mesoebene. Griechisch mittlere Ebene. Also die Ebene, in der wir normalerweise leben. Der Unterschied ist, dass wir sie zu erleben, zumindest mal annehmen, dass wir sie erleben und dass wir glauben, dass das, was wir wahrnehmen mit unseren Sinnen, dann eben auch Realität ist. Es ist eine Realität, die sehr, sehr weit weit weg ist von der eigentlichen Mikrorealität, wenn Sie so wollen. Das Gehirn zum Beispiel, das wir fast alle von uns besitzen, ist weitgehend an, wie soll ich sagen, wird im Betrieben, wenn Sie so wollen, aktiviert von der Mikroebene, die wir nicht erreichen können. Darüber gibt es dann als dritte Ebene die Makroebene. Makroebene in der wie heißt das, evolutionären Erkenntnistheorie, von der ich das schon kurz gesprochen habe, ist die Makroebene die Ebene, die über den Planeten Erde hinausgeht, also sozusagen der Rest des Universums. Ich möchte da einen Unterschied machen. Ich denke, als Makroebene bezeichne ich die Ebene unseres Denkens, unserer Gedanken. Wir werden darüber noch im Einzelnen sprechen. Diese Gedanken schaffen eine eigene Welt sozusagen, nämlich die Welt unserer Gedanken. Bei Platon heißt es Ideen. Der Unterschied ist nur bei Platon, dass er glaubte, diese Ideen existierten von Ewigkeit an und wären nicht wandelbar. Unser Problem heute ist, wie ich schon kurz erwähnt habe in früheren Vorlesungen, dass diese Welt menschengeschaffen ist und also erst vom Menschen existieren kann und dass jeder Mensch seine eigene Makrowelt hat. Ja? Diese Redensart, die Sie jetzt von mir schon oft gehört haben, man kann nicht in den Kopf des anderen hineinschauen, in jedem Kopf ist eine eigene Makrowelt gebildet. Diese drei Ebenen zusammen beeinflussen sich gegenseitig. Also nehmen wir etwa an, Sie sehen eine Kommilitonin oder einen Kommiliton, sagen wir einen Studierenden, ja, einen Studenten oder eine Studentin, passiert Folgendes. Erstens, von ihrer Mesowelt aus bleibt das ein fremdes System, ein fremder Organismus, den sie nicht ganz ergründen können. Darüber haben wir schon gesprochen. Wie weit es möglich ist oder so, das können wir dann noch später besprechen. Auf der Mikroebene, die wir nicht erreichen können, wird dieser Organismus, dieser Kollege oder diese Kollegin anders funktionieren, aber doch wohl im Wesentlichen so ähnlich wie wir. Nur mit dem Unterschied, dass eben diese Mikrowelt in jeder Beziehung Mikro ist. Also auch etwa in, sie ist nicht dauerhaft, sondern es sind Momente, zwischen denen Sprünge sind, in der Mikrophysik spricht man von Quantensprüngen, die also von einem Moment zum anderen diese Welt verändern. In der Makroebene nun können wir uns alle vorstellen, dass diese Studentin oder dieser Student vor uns steht, aber wir verallgemeinern dann und sprechen dann zum Beispiel von einem Studenten oder von dem Studenten als schlechthin jemand, jeder, der Student ist, der studiert ist, ein Student, der Student als ganz allgemeiner Terminus, wir sagen ein Begriff. Das Seltsame nun ist, dass Sie alle diese Vorstellung, diesen Begriff im Kopf haben, Sie alle wissen, was Student bedeutet im Allgemeinen, aber das ist ein sehr unklares Bild. Ja? Sie können sich vielleicht Ihren Kollegen darin vorstellen, aber er ist ja nicht der Repräsentant, alle anderen sind ja anders als dieser Student. Und nicht nur anders, sondern auch Ihre Vorstellung ändert sich das Bild unter Umständen von Studenten. Das heißt, dieser Begriff, mit dem die Linguistik, die Philosophie und andere Disziplinen arbeiten, ist ein äußerst fragliches und labiles Gebilde. Es gibt es nicht so einfach dahin, wie es etwa dieses Pult gibt. Wenn die nächste Woche kommt, steht das immer noch da, ja, auf seine Weise. Wir werden darüber sprechen müssen. Die Konsequenz aus dem Ganzen ist nun, dass der Mensch auf der Mesoebene, der die Mikroereignisse, Prozesse nicht feststellen kann, für den die Makrowelt nicht fix ist, wie beim alten Platon gedacht, sondern sich wandelt, auch auf dieser Mesoebene dauernd ein Wandel geschieht. Nur geschieht er normalerweise unserer Wahrnehmung nach langsamer. Ja? Also Sie erkennen Ihren Kollegen auch nach einer Woche noch wieder, ohne Schwierigkeiten. Bei 20 Jahren macht es schon etwas mehr Schwierigkeiten. Jedenfalls, das ändert sich auch, aber langsamer. Die Hauptschwierigkeit aber ist die, dass wir als Menschen immer nur teilweise etwas erfassen können. Wir können nichts ganz erfassen. Das, was man dem lieben Gott zutraut, ja, dass er alles weiß. Wir wissen immer nur Teile, auch von anderen Menschen und so weiter. Und das bedeutet, dass unsere Realität, in Anführungszeichen praktisch, dass sie relativ ist, dass sie abhängig ist von Zeit und Raum in dem oder der wir uns jetzt gerade befinden. Diese Relativität führt nun dazu, dass diese Prozesse und diese Ereignisse, wie Whitehead, den ich ja schon mehrfach genannt habe, gesagt hat, dass sie zugleich zu einer Perspektivität führen. Wir sehen etwas immer von einem Punkt in einer bestimmten Zeit aus. Und wenn wir diesen Punkt, diesen Ort wechseln oder die Zeit wechseln, dann ändert sich auch unsere Ansicht von allen Dingen. Sie kennen das ganz genau. Wir lesen ein Buch, sagen wir mal mit 18 Jahren, ne? Und es gefällt Ihnen sehr gut. Nach etlichen Jahren, sagen wir nach 6 oder 7 Jahren, fällt Ihnen das Buch wieder in die Hände und Sie finden es ungenießbar, langweilig und so weiter. Das heißt, Ihre Perspektive auf dieses Buch hin hat sich geändert. Und das ist ganz normal für Sie. Ja? Das heißt, es gibt nichts Fixes. Nichts ist fix. Es ist alles nur relativ perspektivisch zu sehen. Und das führt nun eben dazu, dass wir nie, in keinem Augenblick, wirklich sicher sein können, dass wir das Richtige sehen, dass wir etwas richtig sehen oder was immer. Solche Wörter wie richtig oder wahr etwa, die in der Philosophie ja immer wieder gebraucht werden, sind eigentlich sinnlos. Denn Wahrheit könnte nur gelten für einen Moment unter einer bestimmten Perspektive. Ja? Das ist das Wichtige. Es gibt eben immer nur Trial and Error, wenn Sie so wollen, und nichts Fixes. Und das ist wichtig, glaube ich, für die Beurteilung aller Dinge, zum Beispiel in der Translation, wenn Sie wollen. Das heißt, Circle Popper hat das genannt, ein berühmter Philosoph, hat gesagt, es gibt keine Beweisbarkeit im wirklichen, echten Sinne des Wortes. Es gibt eigentlich immer nur Meinungen, Glauben oder, wie wir vielleicht am besten sagen würden, Annahmen. Ich nehme an, dass du jetzt vor mir sitzt, so in dem Sinne, ja, womit ich wahrscheinlich nicht falsch liege, aber ich weiß ja nicht, was dann in diesem Augenblick in dem betreffenden Kopf vor sich geht. Also das gilt für alles. Das gilt auch, haben wir gesagt, für die sogenannte Selbstbeobachtung. Also wenn ich mich beobachte, nicht unbedingt im Spiegel, darüber haben wir ja gesprochen, sondern auch wenn ich über mich nachdenke. Ich kann mich selbst auch nicht ergründen, vollständig, sondern immer nur teilweise. Und Sie werden das auch sicherlich von sich selbst kennen. Sie stehen morgens auf und finden sich grässlich. Ja? Am liebsten würden Sie gar nicht erst zur Uni gehen. Und nach ein paar Stunden finden Sie, ach super, dass ich gegangen bin. Ja, es ist so schön, ich habe alle meine Freunde und Freundinnen wieder getroffen und so weiter. Das heißt, also auch Ihre Selbsterkenntnis ändert sich immer wieder. Das beeinflusst natürlich jetzt auch unser ganzes Da- und So-Sein, wie die Philosophen sagen würden, nämlich zum Beispiel unser Verhalten, unser Tun, unser Handeln. Ja? Was tue ich denn nun? Ich muss mich jeden Morgen entscheiden, soll ich nun zur Uni gehen oder nicht? Im Allgemeinen fragen Sie das nicht sehr lange, weil Sie wissen, irgendwie müssen Sie einen Schein bekommen, ja, und irgendwie müssen Sie deshalb sich mal präsent machen, weil ein Dozenten sonst sagt, dich habe ich ja noch nie gesehen, was willst du denn hier? Aber im Grunde genommen ist die Entscheidung schon da. Gehe ich eine Stunde später oder bleibe ich ausnahmsweise mal pünktlich oder so etwas. Das heißt, es ist alles ein Prozess, ja, darüber hinaus. Es ist nichts fix, auch nicht beim Übersetzen. Ja. Auch wenn Sie einen Text, wir kommen noch darauf, übersetzen sollen, dann haben Sie jetzt vielleicht den Glauben, Sie haben eine gute Lösung gefunden und am Tage danach gefällt sie Ihnen nicht mehr. Und sie werfen ihn wieder weg. Ja? Wenn wir alle die Literatur hätten, die schon weggeworfen worden ist von den Autoren, dann würden wir wahrscheinlich in lauter Papier ersticken. Es kommt noch etwas dazu. Wenn wir sagen, unsere Gedanken etwa und so weiter, dann sind wir seit 2500 Jahren spätestens dazu angehalten worden, das irgendwie mit Vernunft zu verbinden, mit der Ratio. Wir denken rational oder wahrscheinlich sogar noch logisch, was noch enger ist eigentlich. Aber das ist nur ein kleiner Teil dessen, was in uns passiert. Der größere Teil ist nicht rational, nicht logisch, der ist, sagen wir mal, emotional. Mit Emotion verbinde ich jetzt alles weiter, um nicht immer alles zu wiederholen, also Gefühle, Empfindungen und was weiß ich. Als wir von der Willensfreiheit gesprochen haben zum Beispiel, könnten wir sagen, ich habe das Gefühl, dass ich mich entscheiden kann. Es ist irgendein Gefühl in mir oder eine Empfindung in mir, ich kann mich entscheiden. Ja? Und daraufhin entscheide ich angeblich mich. Dieses Gefühl, diese Empfindung, die wir haben, macht eigentlich den Hauptteil unseres Daseins aus. Wir sind uns dessen meistens nicht bewusst. Das läuft unbewusst zum größeren Teil ab. Wir haben auch gesagt, auch das Rationale ist zum größeren Teil nicht bewusst. 10-20% etwa dessen, was in unserem Gehirn vor sich geht, kann uns bewusst werden. Die übrigen 80% werden uns nie bewusst. Auch da ist die Relativität wieder da, sehr groß. Ja? Ich kann annehmen, dass ich jetzt zum Beispiel überzeugt bin, was weiß ich, dass morgen immer noch schönes Wetter ist, aber ich weiß es nicht, ob das so ist. Und vielleicht gibt es irgendetwas in mir, das sagt dann, um Gottes Willen, schon wieder diese Sonne und diese Hitze. Ja? Oder der Bauer wird sagen, ich brauche endlich, was er gestern hörte, ich eine Nachbarin sagte, es hatte schon 3 Tage, hat die Sonne geschienen, ich brauche Wasser, meine Pflanzen verdorren. Ja? Sehen Sie, es ist also so, dass man das eh nicht niemandem recht machen kann. Es gibt keine Objektivität. Das haben wir beim Rechtswesen ja besprochen. Es gibt keine Neutralität. In dem Augenblick, wo ich etwas wahrnehme, wo ich darüber nachzudenken beginne zum Beispiel, oder auch nur mein Gefühl habe, da bin ich nicht mehr neutral. Da bin ich bereits, da habe ich bereits geurteilt in meinem Kopf. Das ist auch unbewusst. Ja? Manchmal fragt man sich hinterher, war doch eigentlich ein ganz netter Kerl, warum mag ich den eigentlich nicht? Im ersten Moment hat ihr Gehirn gesagt, nee, also mit dem kann ich nicht. Ja? So sind wir also nicht neutral. Abgesehen davon, dass, wenn Sie zum Beispiel jetzt Nachrichten hören, im Fernsehen oder wo immer es ist, im Radio und so weiter, dass Sie sowieso auch von außen sehr, wie nenne ich das, indoktriniert werden. Ja? Sie glauben das, was da gesagt wird. Sie haben es ja selbst nie gesehen. Und es gibt wohl kaum jemanden, der sagen kann, das geht mich nichts an. Ich weiß ja nicht, ob das stimmt, was das Fernsehen sagt. Sie können sagen, also 10-20%, vielleicht 80% sind sowieso gelogen oder bewusst falsifiziert. Okay, das hilft denen nicht. Sie können nicht neutral sein. Bei den allgemeinen Verallgemeinerungen, von denen ich vorhin gesprochen habe, also wenn Sie auf die Makroebene gehen wollen, wenn Sie also Begriffe bilden oder gebrauchen, wie das Pferd und so weiter, da passiert noch etwas anderes. Von allen Pferden, die Sie kennen, oder bringen wir ein näher liegendes Beispiel, von allen Kolleginnen und Kollegen, die Sie kennen hier in Germersheim, können Sie das, Bild abstrahieren, Studentin in Germersheim. Aber das ist ein sehr vages Bild, denn Sie können ja sich nicht Individuen darunter vorstellen. Vage heißt, dass sehr viel an dem Bild im Vergleich zur Realität, die Sie wahrnehmen können, fehlt. Auf der anderen Seite aber ist es so, dass Sie nicht nur reduziert denken, indem Sie verallgemeinern, Sie kennen das aus der Mathematik, der kleinste gemeinsame Teiler, den es da gibt, irgendwie können Sie auch etwas hinzulegen. Manchmal sagt man ja zum Beispiel, ich habe gar nicht gewusst, dass sie so hübsch ist, ich habe es mir noch nicht aufgefallen. Das heißt, dann setzen Sie etwas dazu. Das heißt, Sie erweitern auch Ihr Wissen. Sie abstrahieren und Sie erweitern. Das heißt, mit einem Wort, Sie modifizieren. Nach oben und nach unten, nach Plus und Minus. Es ist nie die ganze Wahrheit. Damit müssen wir uns abgeben. Diese Gewohnheiten, die wir uns da angewöhnen können, die basieren uns ja auch im täglichen allgemeinen Leben. Also ich gehe zum Beispiel jeden Morgen fleißig in meine Vorlesungen. Das wird so zur Gewohnheit, dass Sie unter Umständen kann es Ihnen passieren, dass Sie am Sonntagmorgen alles einpacken und gerade aus der Haustür wollen, bis Ihnen einfällt, heute ist ja keine Vorlesung. Ich weiß nicht, ob Ihnen das schon mal passiert ist, aber es kann ganz leicht geschehen, denke ich. Sie bilden also Gewohnheiten aus, Gewohnheit mit einem Fremdwort, die ich ja so liebe, heißt Habitus, im Lateinischen. Der Plural davon heißt auch Habitus mit langem U am Ende. Also wenn man etwas genauer ist, dann schreibt man den Plural so, das Längezeichen oben drüber, dann wissen Sie, das ist Plural. Auch diese Gewohnheiten, Gewohnheit selbst ist wieder ein Begriff, ja, ist wieder bereits reduktionistisch und modifiziert zu einem Begriff. Diese Gewohnheiten nun führen uns leicht weiter. Wir gewöhnen uns an etwas als normal und merken gar nicht, dass das ja eigentlich wieder relativ ist, dass es perspektivisch ist und so weiter. So entstehen zum Beispiel Ideologien. Ja? Man denkt, bei einer bestimmten Sache nicht mehr über die Gründe, über die Bedingungen nach, unter der sie entstanden ist. Und das nennt man dann ideologisch angewöhnt und so weiter. Noch einmal zurück zu den Begriffen. Begriff ist ein Wort, das ich später werde ich mal versuchen, ob ich ohne es auskomme. Das ist nur so eingeführt in den sogenannten Geisteswissenschaften, auch ein Wort, das ich nicht mag.
Eine Frage.
Ja.
Ja, zu diesem Wahr und Falsch.
Ja.
Weil Sie sagen, das ist ja nicht wahr. Wo ordne ich dann empirische Studien ein, wenn ich Forschungen mache, zum Beispiel? Oder Untersuchungen oder Versuche oder.
Ja. Wie gesagt, das läuft bei mir alles unter dem Annahmecharakter. Ich glaube das, ich meine das und so weiter. Es gibt natürlich Dinge, bei denen können Sie schon ziemlich sicher sein, ja, dass sie normalerweise auftreten. Also dass alle Ihre Kolleginnen und Kollegen hier mit zwei Beinen auftreten, das dürfte keine Ausnahme haben, ja? Ich glaube, dass es bestimmte Dinge gibt, da sagen wir einfach, das ist richtig und wir sagen, das ist wahr. Ja? Nur in dem Augenblick, wo Sie über eine ganz bestimmte Anschauung hinweggehen, da wird es immer fraglicher, was nun gemeint ist. Also wenn die Philosophen von Wahrheit sprechen, zum Beispiel, dann würde ich äußerst vorsichtig sein. Ja? Bitte?
Ja, ja, das schon, aber ich dachte jetzt halt, wenn man Versuche macht, dann kann man ja vielleicht überall sein.
Ja, ja, Sie müssen sich selbst immer glauben, nicht? Also so, das ist schon richtig und das muss einfach so sein, denn sonst würden Sie ja aus dem Zweifel gar nicht mehr herauskommen und verzweifeln im wahrsten Sinne des Wortes. Das ist schon richtig. Aber worauf ich hinaus will, ist, natürlich übertreibe ich, ja, gebe ich gern zu, ich übertreibe sehr sogar, denn auch das, wenn ich sage, alles ist relativ und so weiter, dann ist das ja auch wieder eine Verallgemeinerung, die bei mir zur Gewohnheit geworden ist. Ja? Also da beißt sich die Katze in den Schwanz. Das ist also sozusagen eine Selbstideologisierung, ja, die da eintritt. Das wollen wir zugeben. Nur, wenn ich, das Gegenteil funktioniert viel weniger. Wenn ich sage, alles, was ich wahrnehme, alles, was ich sehe, alles, was ich höre, ist wahr, ich glaube, da wird niemand zustimmen. Also, ich meine ja nur bis zu einer gewissen Bestätigung. Ja, wir müssen eines natürlich unterscheiden. Natürlich habe auch ich nicht nur meine Annahmen, ich habe auch meine Überzeugungen. Es gibt ganz bestimmte Dinge, davon bin ich überzeugt. Nur, die Relativität sagt mir, wenn ich davon jetzt überzeugt bin, kann ich nicht voraussehen, ob ich das in 2 Jahren oder 3 Monaten auch noch bin. Das ist eine. Und das andere ist, ich weiß, wenn andere Menschen anders sind als ich, anders denken, unter anderen Bedingungen wahrnehmen, dann kann es sein, dass sie nicht von dem überzeugt sind, wovon ich überzeugt bin. Ja? Und das ist mir sehr wichtig, dass es da zu einer Relativität im zwischenmenschlichen Bereich kommt. Ja? Sie können das ganz einfach nachprüfen, schon bei Benennungen. Das ist so einfach. Jemanden, ich glaube, ich habe das Beispiel schon mal gebracht, sagen wir es ruhig nochmal. Es ist so einfach, jemanden einen Terroristen zu nennen, ja? Der selber sagen würde, ich bin ein Widerstandskämpfer, ein Freiheitskämpfer. Ja? Und Sie können nicht herausfinden, wer hat denn nun recht. Denn er wird überzeugt sein, dass er das, was er tut, richtig ist für sein Vaterland. Und Sie werden vielleicht sagen, ach nee, das würde ich ja nun nicht sagen. Sie können auch einen mehr oder minder neutralen Terminus dafür suchen und vielleicht finden Sie ihn, der eben nichts aussagt, dann nennen Sie ihn nicht Terrorist oder Freiheitskämpfer, dann nennen Sie ihn zum Beispiel Taliban, weil niemand von Ihnen wahrscheinlich weiß, was das heißt. Oder doch? Jemand da, der Persisch kann? Farsi? Nee, Pech gehabt. Also gut, oder ich habe Glück gehabt. Taliban heißt eigentlich ist Plural. Vom Arabischen her, ne? Taliban. Suchen. Bitte? Ja, Student heißt es, ja, das ist aber schon eine, wie soll ich sagen, eine spezifizierte Bedeutung. Eigentlich ursprünglich heißt es so viel wie suchen. Das ist der, der etwas sucht, der etwas wissen will. ja, als also ein sehr positiver Ausdruck ursprünglich. Ja? Und vielleicht ist das auch etwas von unserer Relativität und Perspektivität, dass wir diesen Ursprung des Wortes vergessen haben. Ja? Heute ist das also ein Wort wie der schwarze Mann bei Kindern oder so etwas, ja, vor dem man Angst haben soll. Und ich weiß nicht, ob Sie vor Studenten viel Angst haben. Können Sie da kaum, ne? Sind ja selbst dazu einer. Also Sie sehen, ich glaube, mit der Relativität und so weiter habe ich recht. Die Frage ist nun, wenn wir wissen, dass es nicht zweimal genau dasselbe gibt, weder im Raum noch in der Zeit, ja, sondern dass es andere Dinge sind, wie können wir dann überhaupt noch behaupten, ist wie? Also das eine ist ein Haus und das andere ist auch ein Haus. Wir verallgemeinern, wir sehen davon ab, dass das eine aus Holz gebaut ist und das andere 6 Fenster hat statt 7 und so weiter. Das können wir uns leisten unter bestimmten Bedingungen. Aber was wir dazu brauchen, ist eigentlich die Fähigkeit zu vergleichen. Und das ist nun ein ganz, ganz großes Problem. Ich will jetzt im Augenblick nicht weiter darauf eingehen. Vergleichbarkeit ist auch wiederum nur möglich unter der Annahme von der Möglichkeit zu vergleichen. Mehr kann man nicht sagen dazu. Denn Sie nehmen einfach an, dass Sie vergleichen können. Und, aber mit dem Vergleichen hängt etwas zusammen, wie mit dem Erkennen überhaupt, das jetzt sehr gefährlich ist, nämlich das, was man mit einem Fremdwort nennt, evaluieren, beurteilen. Wie ich vorhin schon mal gesagt habe, sobald Sie etwas sehen, wahrnehmen und sagen, das ist irgendetwas, können Sie nicht umhin, das zu beurteilen, zu sagen, das ist gut, das ist schön, das ist blau, das ist grün und was immer es ist. Ja. Mit dieser Vergleichbarkeit, der Generalisierbarkeit, also Verallgemeinerung und so weiter, hängt natürlich auf der anderen Seite die Frage zusammen, was ist denn nun ein Individuum? Grundsätzlich, wenn wir es mikrophysikalisch sehen, gibt es keine Individuen, denn sie würden sich ändern von einem Moment zum anderen. Ja? Die vielen Atome, die in ihnen herumschwirren, in ihnen, werden ja von einem Moment zum anderen an einem anderen Ort sein, sie werden andere und so weiter. Ich glaube, dass in jeder Sekunde, warten wir mal, in jeder Sekunde werden 400 Billionen Moleküle in ihrem Blut ausgetauscht und neue reingebracht. Ja? Da können sie nicht dieselben bleiben, nicht 5 Minuten. Also in dem Augenblick, also können Sie sich fragen, was ist denn nun ein Individuum? Auf der Mesoebene behaupten wir, auch wenn wir 70 Jahre alt sind, dass wir immer noch dieselben sind wie vor 7 Jahren, also wie mit 7 Jahren, ja? Trotz, obgleich wir uns verändert haben. Es gibt bestimmte Dinge in uns, die uns das weismachen, vormachen, dass wir dieselben sind. Es gibt Kulturen, die anders denken. Ja? Es gibt zum Beispiel, gerade in Nordamerika, bei nordamerikanischen Indianern, ist es zum Beispiel so, dass in der Pubertät ein Kind oder ein Erwachsener einen anderen Namen bekommt. Das heißt, er wird ein anderer Mensch in dieser Ansicht. Und das wäre auch einmal zu bedenken. Wir behalten denselben Namen, den wir gar nicht ausgesucht haben. Ja, manchmal kann man nicht mit viel Geld ändern. Aber wir behalten denselben Namen und behaupten vielleicht auch deshalb gerade, dass wir dieselben bleiben. Dieses Ich-Bewusstsein, das da ist. Wir kommen nachher nochmal darauf zurück. Auch eine sehr, sehr problematische Sache. Sie sehen, man kann alles problematisieren. Ja? Mir kommt es darauf an, eben immer wieder zu sagen, Vorsicht, nachdenken, immer wieder darüber nachdenken, stimmt denn, glaube ich, noch, ist es so, wie ich es glaube und so weiter. Ich habe mir auch angewöhnt zu sagen, zum Beispiel, dass ein Individuum eigentlich schon eine Menge ist. Und in der Mengenlehre, in der Mathematik haben Sie vielleicht gelernt, dass die Menge durch solche, das ist ein bisschen verunglückt, so, ja, zwischen geschweiften Klammern geschrieben wird. Also müsste jetzt Individuum zwischen solchen geschweiften Klammern stehen, wenn ich über einen Moment, einen Augenblick hinausdenken will. Ein Mensch ist selbst eine Menge von Menschen, so in dem Sinne. Ich glaube, dass man damit ganz gut arbeiten kann, wenn wir nämlich jetzt den nächsten Begriff nehmen, über den wir inzwischen viel reden, selbst in der Übersetzungstheorie, nämlich Kultur. Kultur war ein Schimpfwort noch vor 20 bis 30 Jahren in der Übersetzungswissenschaft. Das durfte man nicht verwenden. Es gibt auch heute noch viele Leute, die es hassen wie die Pest. Das ist deren Sache natürlich. Jetzt kommt wieder unsere, wie nennen wir das, Großzügigkeit, Großmütigkeit, dass wir sie dazu, dass wir sie nicht deswegen umbringen. Also Kultur. Kultur würde ich kurz definieren, müsste später ausgeweitet werden, als die Menge von Regeln, an die wir uns halten müssen, solange wir in einer Gesellschaft existieren. Das ist alles ja eine Wiederholung, wenn Sie das merken. Ja? Also eine Regelmenge, die uns sagt, wie wir mit anderen Menschen auskommen können in derselben Gruppe. Nun gibt es natürlich nicht einfach die Kultur für das praktische Leben, sondern es gibt eine Menge von Kulturen. Sie sind in einer Kultur, das wäre zum Beispiel vielleicht Ihre Familie oder Ihr Freundeskreis oder Ihre Kolleginnen und Kollegen als Studenten oder in der Universität, wo dann ausnahmsweise die Professoren auch mal dazugehören dürfen, oder in einer Region, ich bin Bayer zum Beispiel, ja? Oder in einem Land auch, ich bin Bayer, ich bin Deutscher, du bist Türke, so in dem Sinne. Kulturen haben eine ganze große Spannbreite und es ist für alle gelten bestimmte Regeln. Ja, das haben Sie ja selbst schon bemerkt. Sie verhalten sich in der Universität etwas anders als im Freundeskreis. Hier dürfen Sie nicht über den Professor schimpfen, dort dürfen Sie es zum Beispiel. Diese Regelmenge führt nun dazu, dass wir auch das Individuum als eine Menge ansehen können und sagen, auch das Individuum selbst beachtet eine bestimmte Menge von Verhalten in sich selbst, bei sich selbst. Ja? Und all die anderen Kulturen, die nun da rübergehen und sich immer weiter ausweiten, von der Familie bis zu sämtlichen Chinesen, die es gibt, diese Kulturen greifen auch wiederum ineinander, wie die Ebenen, von denen ich vorhin gesprochen habe, und sie bilden also ineinander Regelsysteme, die sich gegenseitig überlappen, zum Teil auch aneinander stoßen, ja, absolut, und wir müssen damit fertig werden. Das Schöne an der Regelmenge ist natürlich, dass wir ungefähr wissen, wie wir uns verhalten müssen. Eine Verallgemeinerung. Verallgemeinerung heißt, im Einzelfall müssen wir entscheiden, halte ich mich dran oder nicht, tue ich es oder nicht, ja. Aber so im Allgemeinen kann ich sagen, ich weiß, wie ich mich in dieser Gesellschaft zu verhalten habe. Da ich gerade von Individuen gesprochen habe, das will ich jetzt nicht weiter erörtern. Es gibt natürlich noch weitere Einzelheiten, die wir besprechen können, zum Beispiel, was heißt Person oder was heißt Persönlichkeit und so weiter. Darüber können wir vielleicht später mal sprechen. Das Wesentliche ist nun, dass Sie in diesem sehr komplexen Kreis, in dem Sie leben, wenn Sie etwa all die Kulturen bedenken, in denen Sie nacheinander oder auch nebeneinander manchmal leben, deren Regelmengen Sie internalisiert haben, das heißt gelernt haben bis zur Gewohnheit, die alle bedingen Ihr Verhalten mit. Verhalten im weiten Sinne des Wortes, wie gesagt, das ist ja nicht ganz üblich so, aber das ist einfach bequem für mich. Wenn ich Verhalten sage, dann meine ich also jedes Tun und jedes Handeln auch. Also nicht nur stumm da sitzen und schlafen, sondern eben auch sich bewegen, fortgehen oder eben etwas tun, zum Beispiel schreiben oder was weiß ich, Radfahren oder was immer sein mag. In jedem Augenblick nun dieses Verhaltens in dem Umfeld, in dem wir immer leben, in dem es eben auch andere Individuen gibt, müssen wir uns also für jedes Verhalten in jedem Augenblick entscheiden. Ja? Entscheiden, mesokosmisch gesehen, wieder nicht jeder Augenblick vielleicht, aber doch ab und zu müssen wir uns entscheiden, bleibe ich nur noch in der Vorlesung oder gehe ich weg oder setze ich mich wenigstens mal etwas bequemer hin oder was immer es ist. Das heißt also, diese Entscheidungen, von denen wir zunächst glauben, annehmen, dass wir sie treffen können, die Neurobiologen streiten sich ja, ob es sowas gibt, wie diese Freiheit oder nicht. Wir haben darüber gesprochen, wie sie verstanden werden könnte. Diese angenommene, sagen wir einmal, Entscheidungsmöglichkeit führt uns wiederum zwei Dinge weiter, nämlich sie bringt uns Verantwortung. Wir sind verantwortlich wenigstens für das, was wir in dem Empfinden, in der Empfindung, wir könnten handeln, tun. Und die Verantwortung beruht auf der Freiheit, die wir annehmen, dass wir sie haben, unser Tun und Handeln bestimmen, wenigstens zum Teil bestimmen zu können. Wir haben darüber gesprochen, wie man das versteht, das geht hin bis zur Ethik dann etwa, ja, was darf man denn nun tun, ja, oder auch was muss man tun. Wir haben darüber gesprochen, dass diese Empfindung oder wie immer es ist, die wir haben, sich auch durchaus biologisch und sogar physikalisch erklären lassen kann als eine Kontrollschleife. Wir haben das Empfinden, dass eine Entscheidung, die unser Gehirn trifft, und das hat man ja herausgefunden, dass diese Entscheidung im Gehirn eine bestimmte Zeit vor dem Bewusstwerden dieser Entscheidung eintritt. Ja? Wenn wir das also einmal annehmen, dass das stimmt, dass es wahr ist, dann würde das heißen, diese Kontrollschleife bedeutet eigentlich, dass das Gehirn sozusagen an den gesamten Körper die Botschaft ausstellt, ich möchte jetzt etwas entscheiden, ja? Schaut mal nach, ob ihr einverstanden seid. Und dann setzt sich alles in Bewegung im Körper, Emotionen, Ratio, also Vernunft und was es alles noch geben mag, und wird dann durchchecken, 10-20%, ne? Und dann am Ende sagen, ja, können wir tun, und dann wird es getan. Es könnte ja auch sein, dass dann der Körper sagt, nö, ne, mag ich nicht, sondern lieber nicht tun. Und dann müsste das Gehirn neu entscheiden, also unterlasse ich es oder tue ich es trotzdem. So ungefähr, das ist so wie zu Hause. Ne? Mama, ich will jetzt spielen, und Mama sagt, nein, du machst jetzt Schularbeiten. Nicht? Und dann muss das Kind sich entscheiden. Es muss sagen, was mache ich denn jetzt lieber? Und die Mama muss sagen, gebe ich nach oder gebe ich nicht nach und so weiter. Das ist ein hübsches Spiel, und so geht es in ihnen selbst eben auch vor sich. Und sie haben am Ende das Gefühl, aha, ich habe gewonnen, ich tue es nicht. Kann ja mal passieren. Ne?
Was hat man sich unter den 80% vorzustellen, die uns nicht bewusst werden? Sind das hauptsächlich, sagen wir mal, zum Beispiel physiologische Funktionen des Körpers, die das Gehirn regelt, die gehören da ja auch dazu. Also ich muss nicht bewusst jeden Herzschlag steuern von mir.
Ja, das ist schon richtig. Der größte Teil von den 80% ist wieder, braucht uns nicht bewusst zu werden, kann es auch nicht, weil es eben Dinge sind, die automatisch ablaufen. Ja?
Wäre auch schlimm, wenn ich dann mal vergesse, mein Herz schlagen zu lassen, dann
ja, da haben Sie völlig recht. Ne? Also eigentlich ist das ja eine große Erleichterung, dass ich nicht immer aufpassen muss und sagen muss, komm her, bleib schön regelmäßig oder so etwas. Das ist völlig richtig. Ja? Aber es ist eben nicht alles das. Ja? Zum Beispiel, was ich vorhin gesagt habe, in dem Augenblick, wo Sie jemanden treffen, gewinnen Sie einen, wie man sagt, Eindruck von diesem Menschen. Ja? Das heißt, Sie evaluieren ihn, wie in der Uni, wie im Examen. Und das wird Ihnen normalerweise nicht bewusst. Erst viel später, ja, können Sie sich vielleicht mal, aber das tun nur wenige Leute, überlegen, warum mag ich diesen Kerl eigentlich nicht? Ja? Das passiert selten eigentlich. Das bleibt einfach drin. Ja? Und das ist eben, auch das Mikrophysikalische, ja, spielt hier wieder, das Momentane spielt wieder eine große Rolle. Ja? Das ist so wie Liebe auf den ersten Blick. Das heißt, man kommt so schwer davon los. Man ist sich nicht bewusst, warum mag ich diesen Menschen, aber das ist im ersten Augenblick ein Eindruck gewesen, der bleibt, und jetzt davon abzukommen, ist sehr schwer. Ja? Im Grunde genommen können Sie sagen, das Gehirn hat entschieden, du gehst heute in die Uni, Körper sagt, nee, ich bleibe lieber im Bett, aber es ist so schwer, gegen die erste Entscheidung anzugehen. Ja? Also das ist sehr hinterfotzig, dieses Gehirn. Ja? Das erst entscheidet und hinterher sagt, du kannst es nochmal überlegen, aber eigentlich, ja, das wirkt nicht so richtig. So, noch was. So, jetzt will ich mal versuchen, das auf Sprache und so weiter anzuwenden. Wir haben das schon mal zum Teil getan in den ersten Vorlesungen. Das ist auch wieder praktisch eine Wiederholung. Ich habe hier bedrucktes Papier vor mir liegen. Wenn ich drauf schaue, gut, ich habe selber geschrieben, also ich weiß, was draufsteht, ungefähr wenigstens. Aber es ist jedes Mal so, dass ich es doch auf verschiedene Weise lese. Wenn ich jetzt nach einer Stunde diese Vorlesung wiederholen sollte, würde sie mit Sicherheit ganz anders ausfallen als jetzt. Ja? Ich kann mich nicht wiederholen in dem Sinne. Also auch wenn ich das Papier hier vor mir liegen habe, ich lese es auch nicht ab, wie Sie merken, sondern ich suche mir nur Stichwörter heraus. Es wäre wahrscheinlich für Sie auch noch langweiliger, wenn ich es ablesen würde. Wichtig aber jedenfalls ist, dass also auch das, was wir normalerweise Text nennen, auch nur in einem Moment existiert. Nämlich in dem Moment wird das hier zu einem Text für mich, wo ich drauf schaue und es lese. Über die Komplikationen des Lesens und so weiter und Sehens haben wir ja gesprochen. Wenn ich das weglege, irgendwo hinlege, dann ist es nicht mehr ein Text. Mein Text schon gar nicht. Aber auch nicht ein Text, denn für andere Leute könnte das wirklich aussehen, als seien ein paar Fliegen darüber gelaufen. Wenn jemand zum Beispiel dieses Alphabet nicht kennt, ja, dann hilft ihm der schönste Druck nichts. Er kann nichts lesen davon. Das heißt also, dass wir einen Unterschied machen müssen zwischen dem, was hier gedruckt auf dem Papier steht, und dem, was ich daraus mache, wenn ich es lese und behaupte, ich verstehe, was da drauf steht. Da steht nämlich nichts drauf, so habe ich gesagt, das ist wieder eine der Übertreibungen, wenn Sie wollen, und manche Leute werden mich da für wahrscheinlich schon in die Nähe der Psychiatrie stellen. Es steht nichts hier drauf, sondern ich mache was draus. Ich lese etwas heraus aus dem, was hier steht, weil ich gelernt habe, wie man mit diesen Tintenklecksen umgeht, mit den Buchstaben, die ich, also Kleckse, die ich Buchstaben nenne, und aneinanderreihe.
Wie besteht es denn zum Beispiel mit solchen Texten, von denen man weiß, dass es die Bibel gibt? Weil zum Beispiel man weiß, dass es die Bibel gibt.
Ja.
Und wie interpretiert er eigentlich als Text?
Ja. Aha. Ich kann mich nicht beeilen. Wenn Sie also noch 20 Minuten warten, gebe ich Ihnen die Antwort. Ja? Gut. Wollen Sie so lange bleiben? Gut. Ich habe also das, was hier auf dem Papier steht, genannt ein Textem. Wir haben das vielleicht schon aus der Sprachwissenschaft gehört. Es gibt Phoneme, es gibt Morpheme und so weiter. Und die eigentlichen Vorkommen nennt man Phon oder Morph. Oder bei Gramm tut man sich etwas schwierig. Grammeme gibt es auch, also grammatische Eigenschaften. Das Em verallgemeinert, spricht von dem Begriff. Im Englischen, die haben es ja viel leichter mit Wortbildung und so weiter, da spricht man von Mimik im Gegensatz zu Ethik. Vorkommen oder Phänomenen. Phonem ist das Allgemeine, der Begriff, also alles, was lautet, Laute einer Sprache. Ethik, Phonetik zum Beispiel, da haben Sie es in der Phonetik, das ist dann das Aktuelle, das Reale, das, was wirklich vorkommt. Und wir können das im Deutschen schwer nachmachen, aber wenn wir schon Text haben, können wir zumindest mal Textem draus machen. Also das, was hier steht. Sie können es insofern auch nachprüfen, wenn Sie nämlich das, was Sie hier geschrieben haben, wenn Sie so am Ende des Semesters Ihre Klausur machen, ja, dann schreiben Sie etwas hin und das ist jetzt Ihr Text. Dann kommt der an mich zum Beispiel. Und ich muss zunächst einmal versuchen zu verstehen, was da drin stehen könnte. Nein, es steht nicht drin. Was ich daraus lesen könnte. Ja? Das muss nicht das sein, was Sie hineinlegen wollten. Ja? Das sind ja wieder zwei verschiedene Dinge, die nicht identisch sind. Und Sie haben vielleicht in dem Augenblick, wenn ich das, sagen wir mal, 4 Tage später erst zu lesen bekommen, nachdem Sie es geschrieben haben, schon den Eindruck, ach, das hätte ich doch anders machen können, ja, das hätte ich lieber, wenn ich es nochmal könnte, schreibe ich es neu. Das heißt, für Sie bleibt auch der Text nicht für immer bestehen, sondern der Text ist momentan, in dem Augenblick, wo Sie ihn lesen. Und das eben passiert Ihnen auch bei der Übersetzung, wie Sie sehen. Es ist nicht fix, alles das, was ich gesagt habe, können Sie auf Übersetzung anwenden und können feststellen, ich glaube, ich nehme an, ich sehe es von einem bestimmten Standpunkt aus, Perspektive und so weiter, ich evaluiere es, finde es gut, finde es weniger gut und so weiter. Alles das ist, macht eine Übersetzung aus. Sodass Sie also am Ende nicht etwas haben, was fix ist, sondern etwas, was im Augenblick Ihnen gefällt, aber vielleicht anderen nicht so sehr. So, alles andere können wir dann im Rest des Semesters bestreiten. Ich hatte Ihnen versprochen, und ich glaube, das passt auch irgendwie hierher, Ihnen ein konkretes Beispiel zu geben. Ja? Wir machen jetzt mal eine Übersetzung. Das können wir dazu machen, damit jeder gut sehen kann. Hört das? Bitte? Das dauert noch, macht nichts. Können Sie das auch wieder abdecken? Geht das? Ja, nur das, ja, nur die oberste, soll ich ein Stück Papier hier? Ja, gut. Also, dass nur die oberste Linie erscheint. Ist jemand da, der das lesen kann? Hm? Nicht? Sie müssen, ja, was da oben drüber steht, brauchen Sie gar nicht zu glauben, ne? Sie wissen ja nicht, ob es wahr ist. Frage, Sie haben aber den Eindruck, nehme ich an, nicht nur, weil ich es gerade gesagt habe, dass das wohl irgendwie Sinn machen soll, ja? Oh, danke. Also, das muss wohl eine Bedeutung haben, ja? Irgendwie. Das sind also zunächst einmal ganz komische Zeichen, die da stehen. Und Sie können jetzt mal einen Augenblick mir glauben, dass es wirklich einen Sinn machen soll. Aber was für eine macht es denn? Selbst die Überschrift hilft Ihnen nicht dabei weiter. Halten wir uns zunächst einmal daran. Also, ich verrate es Ihnen, das ist Hebräisch und das ist in der Schrift geschrieben, in der normalerweise Hebräisch geschrieben wird. Das ist ein Text, der müsste so ungefähr 3000 Jahre alt sein. Vielleicht in der Form, in der Art, wie Sie ihn hier sehen, vielleicht 2005, 2006 Jahre. Aber in der Zwischenzeit dürfte nicht viel passiert sein. So, jetzt sage ich Ihnen also, das sind Buchstaben, die sind zusammengestellt zu Wörtern und so weiter. Das ist ein Text, den. Ja, das müssen wir lesen. Und jetzt machen wir das mal auf. Alles, das Ganze jetzt von mir aus, ja, fast bis unten hin, das unterste könnten wir noch weglassen. So. Da stehen nun lauter Übersetzungen darunter, nicht wahr? Die kennen Sie vielleicht zum Teil. Also das ist dieser Schöpfungsbericht. Bei den Christen steht das am Anfang des Alten Testaments, bei den Juden nicht ganz, da kommen erst die Psalmen und so weiter, aber das macht ja nicht so viel aus. Und Sie sehen, dass die Übersetzungen im Großen und Ganzen doch sich sehr ähneln. Ja? Sie würden sagen, es ist praktisch das Gleiche mit einem Unterschied. Da ist noch ein Zusatz, der nicht dahin gehört. Die Schreiber oder Übersetzer, wie Sie wollen, dieser Bibelausgabe haben geglaubt, ihre Leser können das nicht verstehen. Sie müssen ihnen also erklären, was Himmel und Erde heißt. Die Übersetzungen, die können Sie lesen, Sie können Deutsch, Sie kennen die lateinische Schrift. Und jetzt können wir uns ja dran machen zu übersetzen. Was Sie nicht wissen können dann, wenn Sie das erste nicht lesen können, das wäre die Frage, was bedeutet denn Schrift in diesem Text zu dieser Zeit vor 3000 Jahren? Da gab es noch keine Computer, da gab es auch noch kein Papier, wie wir es heute haben. Die Ägypter waren gerade dabei, Papyrus herzustellen, daher kommt das Wort Papier, aber das war ja Schilfblätter. Sonst schrieb man zum Beispiel auf kleinen Lehmtäferchen, das ist eine fürchterliche Schweinerei gewesen, nein, denn der Lehm musste frisch sein, sonst kann man da nicht reindrücken, und erst später wurde es in der Sonne getrocknet. Also ich kann mir vorstellen, wenn so ein Schreiber nach Hause kam, dann musste er zunächst mal ein Vollbad nehmen, weil er von oben bis unten lehmig war. Müssen wir uns vorstellen, einmal ganz, ja, bei Ihnen passiert das seltener, dass Sie von oben bis unten mit Tinte bespritzt sind, besonders wenn Sie am Computer arbeiten, ne? Da passiert ja nicht viel, Ihnen nicht wenigstens. So, das ist das eine. Außerdem ist das eben ein Satz aus der sogenannten Bibel, in diesem Falle also dem Alten Testament, wie man es nennt, oder genauer gesagt der Tora, dem Gesetz der Juden. Das heißt, es ist ein heiliger Text. Und auch die Buchstaben sind nicht ohne weiteres profan. Also eher, zumindest in diesem Zusammenhang, sind sie heilig. Bei uns, ja, danke schön, das, was wir da hingeschrieben haben, das ist für die allerwenigsten Menschen noch heilig, wenn es das je war. Und das sind ganz normale Buchstaben. Ja, das ist also eines zum Beispiel, ein Unterschied. Das zweite ist, so viel wissen Sie zumindest mal aus anderen semitischen Sprachen, wie zum Beispiel Arabisch, dass der Text da oben im Hebräischen von rechts nach links gelesen wird, während wir unsere Texte von links nach rechts lesen. Haben Sie einmal darüber nachgedacht, was für ein Blödsinn, von links nach rechts zu schreiben? Nicht? Man schreibt doch normalerweise mit der rechten Hand. Und da ist doch klar, dass man da anfängt. Ich fange doch nicht da an. Da, so. Das tun wir. Aus Gewohnheit. Das macht uns gar nichts mehr aus. Wir denken gar nicht mehr drüber nach, wie blöd wir sind. Aber ist das so? So, also alles das müssen wir berücksichtigen. Das heißt, können wir überhaupt den Text, der da oben auf Hebräisch, in hebräischen Buchstaben geschrieben ist, können wir den überhaupt in unsere Schrift übersetzen, übertragen? Das ist sicherlich ein großer, wie nennt man das? Ein Gap, ein großer Unterschied dazwischen. Ja? Da wollen wir mal sehen, was drin steht. Da steht also im Anfang, ja, das kann man da oben auch noch lesen, glaube ich, ja. Jetzt schuf das zweite Wort, ich weiß nicht, ob Sie die Wörter genau trennen können, ich hätte sie vielleicht weiter auseinander schreiben sollen. Da komme ich eh nicht bei. Ist egal. Also jedenfalls, ja, wunderbar. Also, im Anfang, wie der Lehrer in der Schule, das ist schon stimmt. Also, das, ja. Jetzt kommt hier ein Wort, Bara. Da steht Schuf. Ja? Dazu müsste man wissen, dass dieses Wort im Hebräischen nur in der Bibel, nur im Zusammenhang mit irgendeinem göttlichen Wirken vorkommt. Das ist nicht ein einfaches Schaffen. Früher hatte man im Deutschen mal einen Unterschied gemacht zwischen Schaffen und Erschaffen. Und Erschaffen tat der liebe Gott und Schaffen taten die Menschen. So wie die Schwaben, die Schaffe heißt Lebauer. Aber also das ist schon ein Wort, das ist ungewöhnlich. Das ist kein normales Wort für Schaffen. Aber jetzt wird es schwierig. Wer hat denn da geschafft? Da steht. Lesen können Sie es nicht. Gesprochen wird meistens Elohim. Ah ja, das kennen Sie aus anderen semitischen Schriften ebenso. Es werden keine Vokale geschrieben. Und hier habe ich die Vokale auch nicht geschrieben. Im 10. Jahrhundert etwa, vorher schon etwas, 10. Jahrhundert ungefähr nach Christus, also 2500 Jahre nach dem Text, da wussten die Juden nicht mehr, wie sie das aussprechen sollten, da haben sie die Vokale dazu geschrieben, mit Punkten und Strichen darüber und darunter. Denn dieser Text war ja ein heiliger Text, der musste ja auch richtig ausgesprochen werden. Ja, das war also nicht einfach ein Lesen. Wenn ich Sie frage, können Sie das lesen, dann hätten Sie ruhig Ja sagen können, aber das tue ich nicht, denn das ist ein religiöses Lesen, das ist Beten, das ist etwas ganz anderes. Alles das steht in dem hebräischen Text drin, aber nicht im deutschen Text. So, und da wird dann also übersetzt, dieses Elohim wird übersetzt mit Gott. Vom Arabischen her können Sie vielleicht schon sehen, das ist aber im Hebräischen ein Plural. Also was soll ich denn nun damit? Schufen die Götter? Bei den Juden Götter? Gibt's das? Gab's. Gibt's auch heute, heute nicht mehr. Gab's zumindest zu der Zeit, als dieser Text geschrieben wurde, noch unter bestimmten Bedingungen. Zum Beispiel in den sogenannten Psalmen, also den Liedern, die ja auch im Alten Testament aufgeschrieben sind, da kommt Elohim noch als Plural vor. Und in manchen Geschichten, kennen Sie die Geschichte zum Beispiel von Josef und seinen Brüdern, ja? Zumindest aus Thomas Mann wahrscheinlich, da kommt das Wort noch vor. Oder in anderen Erzählungen, zum Beispiel die hübsche Geschichte von der, woher kam sie, Edomiterin oder was sie war, Ruth, die einen Israeliten geheiratet hatte, der dann starb und sie musste auswandern wieder, und dann nahm sie ihre Elohim, ihre Götter mit. Ja? Also, das könnte durchaus ein Plural sein. Zu der Zeit, als dieser Text nun wirklich fixiert wurde, also spätestens vor 2500 Jahren, war das sicherlich kein Plural mehr. Aber ursprünglich muss es wohl einer gewesen sein, denn sonst würde ja der Plural nicht beibehalten worden sein. Zweite Frage, wie viele Götter gab es denn dann früher? Aus den anderen Erzählungen des Alten Testamentes wissen wir, dass es ganz viele gab. Aber bei den Israeliten heißt es dann immer, das waren auch fremde Götter. Das waren nicht ihre eigenen. Aber man hat jetzt vor kurzem, gar nicht lange her, vielleicht vor 2-3 Jahren, hat man Ausgrabungen gemacht, ausgerechnet in Jerusalem. Und da kamen tatsächlich Götterpaare, oder zumindest ein Götterpaar zum Vorschein. Das heißt, vielleicht heißt das sogar zwei Götter. Denn eine Form für Plural, für Dual, für mehr gibt es nicht im Hebräischen. Und da würde jetzt jemand sagen, der so ein bisschen von der Geschichte kennt, ach, das kenne ich doch. Denn diese Geschichte gibt es ja auch in Mesopotamien. Da gibt es auch solche Geschichten von der Schöpfung der Welt, vor allem zum Beispiel von der Sintflut, ja, später. Noe, der da mit dem Schiff da 40 Tage über auf dem Wasser schwamm. Die Geschichte ist aus in Mesopotamien mindestens 1500 Jahre älter als im palästinensischen Teil bekannt und so weiter. Also was machen wir nun? Wer hat da nun geschaffen? Die Götter, zwei Götter oder der Gott? Ein Gott. Im Deutschen steht da einfach Gott, und das steht auch im Englischen da, ja, glaube ich. God und Dieu im Französischen, das ist immer nur einer und ein ganz bestimmter und ein sehr, sehr christlicher Gott. Denn keiner wird den Text anders lesen, weil er ja auch in der christlichen Bibel vorkommt, als einen christlichen Text. Aber das steht im Original absolut nicht drin. Vor 3000 Jahren hatte niemand daran gedacht, dass Sie heute als Christen oder wenigstens mit dem Christentum bekannte Leute den Text lesen würden. Ja? Also, was da steht, ist nicht das, was wir wollen. Das nächste Wort, was wurde denn da geschaffen? Das Objekt. Da steht zunächst einmal Shamayim. Shamayim, wieder ein Plural. Die Himmel wurden geschaffen. Nicht der Himmel, wenn da steht the heaven und le ciel und so weiter. Im Deutschen fällt da der Artikel weg, aber das macht nichts, das ist trotzdem Singular. Im Deutschen wissen Sie, dass Himmel ein Wort ist, das etliche Bedeutungen hat. Es gibt einmal den Himmel, den die Engländer Sky nennen. Das ist das, wo die Wolken hängen. Und dann gibt es noch etwas, was die Engländer Heaven nennen. Und da wohnt dann der liebe Gott. Hashamayim, was bedeutet das? Plural, das ist eindeutig Plural. Ja? Nicht zu machen. Jetzt müsste man die antike Kosmologie kennen. Es war nämlich so, dass man sich im Altertum fest dachte, und noch sehr lange übrigens, dass es nicht den Himmel gibt, sondern es gibt um die Erde herum Schalen. Meistens waren sie sogar aus Erz oder Schwermetall sozusagen gebildet. Große Schalen, die um die Erde herum lagen, und auf diesen Schalen war fest angebracht das, was wir Mond, Sonne und Sterne nennen und Planeten. Das heißt also, da gab es eine Schale für den Mond, das war noch relativ leicht bei der Erde, nah bei der Erde. Dann gab es eine Schale für die Sonne, ein bisschen weiter weg, die Planeten noch etwas weiter und die Fixsterne, also die Sterne noch etwas weiter. Und die Schalen drehten sich. Deshalb geht der Mond auf und unter und die Sonne auch. Die Schalen drehten sich um die Erde herum. Und die oberste, die ich genannt habe, die Sterne, das drehte sich nicht oder nur sehr langsam, denn die bewegen sich ja kaum. Ne? Das können wir ja beobachten. Und so gab es mehrere Schalen, unterschiedlich, je nachdem, 7, 9 etwa. 9 kommt häufig vor. Und auf der allerobersten, da thronte das, was hier Elohim heißt. Die Götter oder der Gott oder die beiden. Das heißt, die Vorstellung von Gott und Göttern ist eine radikal andere als heute. Ja, der Christ zumindest lernt, und ich glaube der Muslim für Allah auch, dass er mit der Erde oder mit diesem Weltall nichts zu tun hat, sondern er ist transzendental, gegen hinaus, draußen, draußen davor. Dort nicht, da gehört er zur Welt. Diese Paradoxie, dass er die Welt schafft, zu der er ja eigentlich gehört, die hat man wahrscheinlich gar nicht bemerkt damals. Aber jedenfalls ist es etwas ganz anderes. Und dann wird dann noch was geschaffen, Haaretz, die Erde steht hier, glaube ich, ja, und Erde. Erde hat im Deutschen auch eine ganze Reihe von Bedeutungen. Was ist denn gemeint? Das ist einmal der Ackerboden, das ist die Erde. Dann könnte Erde sein der Planet. Und ja, das ist es wohl im Wesentlichen. Damals konnte es kein Planet sein, denn die Erde war gedacht als eine Scheibe, eine runde Scheibe, und drumherum fließt der Ozean, oder jedenfalls ist das Meer. Und die Scheibe schwimmt also auf dem Meer. Und für einen durchschnittlichen Israeliten oder Palästinenser war die Scheibe nicht viel größer als sein Land, das er kannte. Dann gab es da noch so am Rande, gab es da noch Leute, das waren ganz komische Fremde, die auch andere Götter hatten, aber darüber hinaus war nichts. Und deshalb konnte man ja auch schlecht weit wandern, es taten nur ganz wenige Leute, und auch mit der Schifffahrt war das sehr, sehr gefährlich. Wenn man zu weit nach draußen fuhr, dann konnte man runterfallen von dem Ozean, ja? Und dann war nichts mehr, dann gab es keine Rückkehr mehr. Also, das Weltbild, die Kosmologie, war eine absolut andere, darauf will ich hinaus. Es wird nichts übersetzt davon. Es wird ein ganz anderer Text gemacht. Und wenn Sie sagen, ja gut, was Sie damals geglaubt haben, das interessiert uns ja gar nicht, sondern wir sind doch für uns, wir wollen wissen, was heute passiert. Nehmen wir das mal so an, das interessiert Sie nicht. Sie interessiert was denn? Was heute passiert. Gott schuf Himmel und Erde, meinetwegen. Ja? Aber das ist dann keine Übersetzung, sondern das ist Ihre Geschichte, die Sie da machen. Und nicht die des alten Textes. Da ist keine Übersetzung. Und wenn Sie jetzt bedenken, wie viele Tausende von sogenannten Übersetzungen es von diesem Text gibt, allein in den letzten 100 Jahren wurden ins Deutsche mindestens 50 Übersetzungen von der Bibel oder von Teilen der Bibel gemacht. Und alle schreiben sie dasselbe. Sie sehen ja, auch die Franzosen und die Engländer und die Amerikaner, alle schreiben praktisch dasselbe. Ja? etwas, was nicht im Ausgangsbild steht. Und Sie behaupten, das wäre eine Übersetzung. Ist das nicht wunderbar? Wenn Sie jetzt wieder eine Übersetzung machen und Sie schreiben irgendetwas hin, was Sie wollen, und sagen, das ist meine Übersetzung, das ist in meiner Welt heute so, dann kann kein Professor sagen, das ist falsch. Denn das kann er ja in Ihrem Kopf nicht sehen. Aber ganz so kann es vielleicht nicht gehen, ja? Aber ich mache es noch schlimmer. Jetzt kommt nämlich ein zweiter Satz. Das ist der zweite Satz, der hier steht. Und da steht, noch vergleichen, die Erde. Mit der Erde war noch was los. Nämlich, sie war, vielleicht, war, schwer zu sagen, was war sie? Tohuwabohu. Sie war, was steht da? Wüst und wirr oder wüst und wehr oder unheimlich oder was, da wissen die Leute nicht so ganz, wie sie es nennen sollen. Jedenfalls heißt es, die Erde war ein Chaos. Ja, frei gesagt. Was soll denn das heißen? Da steht, Gott schuf die Erde und sie war ein Chaos. Normalerweise würde man doch verstehen, da ist ihm irgendwas nicht gelungen. Ja, da ist irgendwas schiefgelaufen und deshalb hat er ja wie nennt man das auf Deutsch?
Nachgebessert,
Dankeschön. Ne? 7 Tage lang hat er daran gearbeitet, bis endlich was rauskam. Das muss gar nicht in dem Text drinstehen, in dem ersten Text. Denn je nachdem, wie Sie ihn lesen, könnte das ja auch heißen, die Erde war damals schon, als er sie schuf, als er sich daran machte, das Chaos zu beheben, schon da. Und diese Interpretation, die wird nun der Christ nicht zulassen. Denn da steht ja, na da steht es nicht, ich habe eine baskische Bibelübersetzung, da steht ausdrücklich drin, im Anfang schuf Gott Himmel und Erde aus dem Nichts. Und das ist die normale Interpretation auch in der Theologie. Vorher war gar nichts da, absolut nichts, und Gott machte Himmel und Erde, schuf das Universum sozusagen. Das steht da aber gar nicht in dem Urtext drin. Und noch etwas, der Anfang hier, der hier nicht mehr steht, da auch nicht, da steht noch was von an, ja, und da steht or, also so ungefähr. Da steht nämlich dieses wa, und wa kennen Sie auch aus dem Arabischen, das kann so viel heißen wie und, manchmal auch aber das kommt so häufig vor am Anfang von Sätzen, so wie man in Deutschland, im Deutschen den Kindern austreiben muss, fang nicht jeden Satz mit und an. Das Kind sagt, also gestern, ich ging nach Hause und da war meine Mama und da sagte sie zu mir und ich und so weiter. Ja, das darf man im Deutschen nicht tun. Das ist aber typisch für semitische Satzkonstruktionen. Dieses war, hat nämlich noch eine Eigenschaft, die Sie hier noch deutlich erkennen können, weil ich so geschrieben habe. Der erste Satz hat nämlich kein Ende, der ist kein Punkt. Es gab damals noch keine Satzzeichen. Aber dieses war am Anfang des zweiten Satzes oder des nächsten Satzes hat die Funktion eines Punktes. Jetzt beginnt ein neuer Satz. Das wusste jeder, der konnte das rauslesen. Ja? Das heißt also, die beiden Sätze gehören nicht zusammen. Mit Semikolon, das ist falsch. Es müsste ein Punkt sein, wie in den anderen Beispielen. Es müsste etwas Neues anfangen. Und dann gibt es noch eine Interpretation, die könnte ganz anders lauten. Wenn der zweite Satz für sich gelesen wird, die Erde war wüst und leer, dann ist das doch ein typischer Anfang für einen Mythos. Ein Mythos fängt irgendwo an, wo es interessant wird. Und der Satz bedeutet dann, es war einmal eine Erde und die war ganz schön wüst. Und der erste Satz ist dann nämlich eine Überschrift. Der erste Satz gehört gar nicht zum Text, wie es heute immer abgedruckt wird. Das ist die Überschrift. Da steht also, auf Deutsch würde da heute stehen, die Schöpfung. Und dann geht's los. Da war einmal eine Erde. Und dann kam Gott und sagte, so, jetzt machen wir mal Licht und jetzt machen wir dies und jenes. Ne? Dann wurde daraus das, was sie heute bewohnen. Das heißt, es bleibt gar nichts übrig in der Übersetzung von dem, was früher da gemeint war. Was machen wir denn nun? Ich denke, was Sie wahrscheinlich, ich hoffe nicht, aber ich habe noch gelernt, man muss schön wörtlich übersetzen, so wörtlich wie möglich hieß das und nur so frei wie nötig. also muss also den Wortlaut beibehalten, ja, so weit wie möglich. Das ist hier, wie Sie sehen, überhaupt nicht der Fall. Kein moderner Übersetzer der Bibel hält sich an den Text, den er übersetzen soll. Ja? Das heißt also, Wörtlichkeit wird hier nicht propagiert. Und wenn Sie nun ein guter Christ oder Jude sind, dann sagen Sie, was geht mich die wörtliche Übersetzung an? Ich mache das wie die Bibel. Ich übersetze irgendetwas anderes. Und dann muss ja wohl was rauskommen. Was machen wir denn? Ich denke, diese sogenannte oder Nicht-Übersetzung oder was immer da steht, sie hat schon ihren Sinn. Denn wenn ich das, was ich Ihnen jetzt erzählt habe, in den ersten und zweiten Satz hineinschreiben würde, dann wäre das ein langer Kommentar, dann würden Sie sagen, es ist auch keine Übersetzung und das wird Sie auch gar nicht interessieren. Was die Leute vor 3000 Jahren gedacht haben, das interessiert Sie gar nicht mehr. Sie wollen wissen, wie es heute ist, nicht wahr? Oder was Sie heute glauben dürfen oder sollen. Das heißt, Sie müssen sowieso Ihren Text machen. Und wenn Sie schon so weit abschweifen können, dann könnten Sie ja auch eine neue Bibelübersetzung anfangen mit vor 13,2 Milliarden Jahren war der Urknall. Genauso gut, besser sogar, denn das verstehen Sie wenigstens besser. Das Deutsche verstehen Sie gar nicht mehr. Denn da verstehen Sie wieder das Falsche. Und so weiter. Das heißt, wenn Sie von Übersetzung sprechen wollen, dann geht es überhaupt nicht um Übersetzung. Im traditionellen Sinn des Wortes, es wird nicht übersetzt, es wird etwas Neues geschaffen und das, was geschaffen wird, gehorcht einer Bedingung. Und die nennt man Funktion. Oder auf Griechisch Skopos, haben Sie vielleicht schon mal gehört. Das heißt, Sie müssen sich klar werden darüber, für wozu oder von mir aus auch für wen übersetze ich denn. Ja? Für wen übersetze ich denn? Und dann sitzen Sie richtig. Auch wenn Sie wörtlich übersetzen, nicht wahr? Der Lehrer wird sagen, brav, schön, eins. Ja? Für den Lehrer übersetzt. Das gibt es auch. Aber ansonsten, wie gesagt, würden Sie sagen, ich mache es für mich. Wofür übersetzen Sie? Das ist das einzige Kriterium, das ich kenne, für eine Übersetzung. Ich muss mir darüber vorher im Klaren sein. Dann ist diese Übersetzung da auch eine Übersetzung. Sie ist auch möglich, denn Sie möchten in heutiger Kosmologie ausdrücken, was vor 3000 Jahren eine andere war, zum Beispiel. Oder Sie möchten für einen Historiker diesen Urtext, der kein Hebräisch kann, den Text irgendwie nahe bringen, dass er ungefähr weiß, was drin steht. Ja? Also eine historische Übersetzung zum Beispiel wäre möglich. Und so weiter. Oder wie gesagt, eine physikalische, eine astronomische oder astrophysikalische, dann schreiben Sie hin, Big Bang. Das ist genauso richtig. Ja? Oder was? Sie haben da viele Möglichkeiten. Sie müssen nur wissen, für wen übersetze ich das und wofür. Das scheint mir das Wesentliche zu sein. Und alles, was ich Ihnen jetzt erzählt habe bisher in der Vorlesung, das sollte darauf hindeuten, die Freiheit in Verantwortung, die Sie haben, oder zu haben glauben zumindest, das können wir noch untersuchen, die kann Sie auf eine Spur führen. Von Wörtlichkeit ist keine Rede, kann es nicht sein, weil sich nichts wiederholt in diesem Universum. Es wird immer anders. Wie anders? Das ist die Frage. Ja? Und wie anders darf es denn sein? Und das hängt wieder davon ab, wozu Sie es haben wollen. Aha.
Das müsste man dann auch zugeben, dass es so ist. Also normalerweise wird ja der Anschein erweckt, dass das, was wir heute gerade als Text haben, das wäre der Text von vor 3000 oder von vor eben.
Ja, ungefähr, also 2,5 bis 3.000, ja.
Und es wird der Anschein erweckt, als würde diese Kosmologie mit unserer übereinstimmen.
Ja.
Das heißt, man müsste dann klar sagen, also wir haben das unserem Weltbild angeglichen.
Mhm. Ja, aber unsere ist ja völlig anders, ne? Ist eben ganz anders. Also, außerdem, wir würden ja nie sagen Himmel und Erde, wir würden allenfalls sagen das Universum. Und ich weiß nicht, was es noch sein könnte. Das Kuriose ist ja auch hier, bei dieser Gottesvorstellung, die da im Hebräischen steht, ist er an einen Ort gebunden. Und das steht ja immer wieder im Alten Testament, dass Gott irgendwann mal sagte, jetzt muss ich doch mal gucken, was auf der Erde passiert. Das konnte er ja so nicht wissen. Sie kennen diese Geschichte vom Turmbau zu Babel, die übrigens auch radikal falsch übersetzt ist, immer. Die ganz etwas ganz anderes bedeutet als das, was in der Übersetzung steht. Da sagt Gott auch, jetzt muss ich doch mal gucken, was die da unten machen. Ja, die bauen und bauen, nicht? Ja, eines Tages kommen die noch bei mir in den Himmel an. Die können ja nur im Himmel ankommen, wenn der nicht so hoch ist. Ja? Das steht auch noch hier in demselben Text, wenn Sie ihn so weiterlesen. Die Vögel flogen unter dem Himmel entlang. Ja? Das heißt, man musste sich bücken, wenn die Wolken ziemlich niedrig hingen, dass man nicht an den Himmel stößt. Solche Ideen haben wir ja gar nicht mehr. Wir denken völlig anders. Diese Undenkbarkeit, was früher gemeint war für uns, die ist besonders schwer, wenn wir sie erklären wollen, in unserer Sprache, und diese Sprache ist ja abhängig von unserem Denken, Meinen, Glauben, einschließlich Wissenschaft. Ja? Das heißt, es ist praktisch unmöglich, das zu übersetzen.
Ich finde, es ist gar nicht so unverständlich. In unserem normalen Erleben auf dieser Meso-Ebene, da ist die Erde ja nach wie vor flach. Das heißt, es fühlt sich also ganz gut ein in das alltägliche Erleben.
Sie können sagen, für viele Menschen gilt das noch so, aber ich glaube, dass niemand von Ihnen die Erde noch in dem Sinne als flache Scheibe ansieht, die Erde.
Ja, aber das Weltbild ist das denn?
Ja? Immer noch von der Scheibe?
Nee, natürlich nicht, aber man geht damit um im Alltag. Ich denke die ganze Zeit darüber nach, dass ich mit riesigen Geschwindigkeiten durch den Weltraum bewege.
Gut. Gut. Da mögen Sie recht haben, aber das ist ja hier auch nicht gemeint. Es soll ja hier nicht beschrieben werden, was so irgendein Israelit zu der damaligen Zeit dachte, sondern es soll ja etwas Allgemeines behauptet werden. Ja? Das sind alles, was da steht. Anfang Gott, Himmel, Erde und so weiter, das sind ja Begriffe, das heißt allgemein. Ausdrücke, ja? Nicht etwas ganz Konkretes, Individuelles. Ja? Also ich glaube, dass diese Art zu übersetzen, die hier praktiziert wird, dass die nicht nur falsch ist, sie ist sogar gefährlich, denn dieses wörtliche Übersetzen, von dem wir sprechen, das stammt unter anderem daher. Unsere ganze Geschichte, Geistesgeschichte, wenn Sie so wollen, die zeigt uns ja, die Quellen liegen im Orient, in Mesopotamien, im Judentum und im Griechentum. Das ist noch am lebendigsten davon. Und unser ganzes Denken spielt sich immer noch so ab. Ich habe vorhin gesagt, bei Platon, ne? Die Ideen von Platon waren eben einfach da. Und wenn ich jemandem heute erzählen will, was ich vorhin versucht habe, ihm zu erzählen, es gibt nicht einfach das Pferd, sondern es gibt nur einzelne Pferde und sonst nichts darüber, dann werden sie auch staunen. Dann sagen, ich rede doch jeden Tag von Studenten und von Pferden und von Brot und was weiß ich. Ja? Das ist so in uns drin, dass wir uns praktisch nicht mehr vorstellen können, dass wir selbst Unsinn reden. Ja? Mit diesen Begriffen und so weiter. Und deshalb behaupten wir, dass wir übersetzen können. Und deshalb behaupten wir, dass es Wörterbücher gibt, in denen das dann drin steht. Ja? Da steht dann drin Erde, Englisch Earth. Oder Himmel, Französisch Ciel. Ja? Und dann, damit haben sie es. Vielleicht denken Engländer oder US-Amerikaner auch anders. Ja? Als Deutsche. Wenn diese Verallgemeinerung jetzt möglich ist. Ja? Sie sehen jetzt, habe ich bewusst wieder Begriffe eingesetzt, die mit Sicherheit so nicht haltbar sind. Denken Sie mal drüber nach. Und denken Sie mal drüber nach, weshalb ich Ihnen jetzt in den letzten Wochen so viel erzählt habe, um Sie einfach unsicher zu machen, um Sie dazu zu bringen, nachzudenken, was tue ich eigentlich, wenn ich etwas tue, zum Beispiel übersetzen. Ja? Ich erfinde Märchen, Mythen. Auch den Mythos vom Big Bang zum Beispiel. Ja? So, Schluss für heute.
ich stelle